Das Echo der Stille, die Beiz-Detektive und das Rätsel von Glockenkirchen. Inhaltsverzeichnis. Kapitel 1. Der digitale Mahlstrom zwischen Clickbait und krimineller Präzision. Kapitel 2. Die Geometrie des Schweigens, die Anatomie der Kernbohrung. Kapitel 3. Das Flüstern des Untergrunds, der vergessene Schlamm. Kapitel 4. Grenzgänger, Schatten aus dem Westen. Kapitel 5. Die Spur des Schwarzgeldes, wenn Opfer zu Tätern werden.
Kapitel 1. Der digitale Mahlstrom. Glockenkirchen im Januar 2026. Der graue Betonschleier der Stadt schien in diesem Winter dicker zu sein als sonst. Während die Temperaturen um den Gefrierpunkt pendelten, glühten die Serverfarmen des Landes heiß. In den sozialen Netzwerken, auf YouTube und in verschlüsselten Foren gab es nur ein Thema: der Bruch in der Roten Bank. Es war kein gewöhnlicher Einbruch, es war ein chirurgischer Eingriff in das Herz der lokalen Finanzwelt. Hunderte Schließfächer, die als sicher galten, waren über Nacht zu leeren Hüllen geworden. Doch bevor die Spurensicherung überhaupt den ersten Abdruck nehmen konnte, hatte das Internet bereits geurteilt. Bargeldabschaffung durch die Hintertür, schrie ein bekannter Krawall-YouTuber in sein Mikrofon, während seine Followerzahlen in die Höhe schnellten.
Andere sahen die Handschrift der Versicherungskonzerne oder gar eine Inszenierung der Stadtverwaltung unter der Führung des Bürgermeisters, um von eigenen Skandalen abzulenken. Inmitten dieses digitalen Rauschens saßen Asa und Avatar in ihrem hochtechnisierten Refugium. Vor ihnen flimmerten die Datenströme, ein Wirrwarr aus Halbwahrheiten, emotionalen Ausbrüchen und den kühlen, harten Fakten der Polizeistatistik.
Es ist faszinierend und zugleich beunruhigend, Avatar. Die Entropie der Information nimmt exponentiell zu. Jedes Video, jeder Post fungiert als digitales Störsignal, das die Sicht auf die physikalische Realität vernebelt. Die Menschen suchen nach Mustern in der Verschwörung, während sie die Muster in der Materie ignorieren.
Das ist das Spiel, Aza. Je lauter die Leute im Netz schreien, desto leiser können die Profis im Hintergrund arbeiten. Während die Wahrheitssucher auf YouTube über den Untergang des Bargelds schwadronieren, frage ich mich ganz pragmatisch, wie bekommt man eine Kernbohrmaschine, die mehrere Kilowatt Leistung benötigt, unbemerkt an das Stromnetz einer Bank? Und wo ist das Kühlwasser geblieben?
Eine exzellente Frage. Eine Kernbohrung in diesem Kaliber erzeugt nicht nur Lärm, sondern auch eine immense Hitze, die kontinuierlich mit Wasser abgeführt werden muss. Das Resultat ist ein feiner, zäher Schlamm aus Betonstaub und Wasser. Die Analyse der lokalen Sensorik zeigt keine ungewöhnlichen Lastspitzen im Stromverbrauch der Bankgebäude während der Tatnacht. Das impliziert entweder eine externe, hochperformante Energiequelle oder, was wahrscheinlicher ist, einen professionellen Abgriff vor den Zählern.
Oder einen Zugang von außen. Erinnere dich an die flüchtige Bemerkung der Ladenbesitzerin. Wochen vor dem Coup gab es Schlamm auf der Straße. Keiner hat sich was dabei gedacht, man hielt es für eine Baustelle der Stadtwerke. Aber in Glockenkirchen wird nicht einfach so gebaut, ohne dass es in drei Ausschüssen besprochen wird. Dieser Schlamm war das erste physische Bit einer Operation, die lange vor dem Januar begann.
Die Korrelation ist statistisch signifikant. Wenn wir die Nähe zur Grenze der Niederlande betrachten und die Vorfälle der letzten Jahre in Glockenkirchen abgleichen, sehen wir eine Handschrift. Professionelle Bandenstrukturen, die technische Brillanz mit logistischer Geduld kombinieren.
Unterkapitel 1.1. Die Logik des Bohrers. Die physikalischen Gesetze lassen sich nicht durch Clickbait-Überschriften biegen. Um das Fundament der Roten Bank zu durchdringen, bedurfte es einer Ausrüstung, die nicht in einen gewöhnlichen PKW passt. Wir sprechen von einer stationären Kernbohranlage mit Diamantsegmenten. Wer auch immer diese Maschine bediente, wusste genau, wo die Bewährungseisen im Beton lagen. Ein falscher Zentimeter und der Bohrer wäre verhakt oder hätte einen akustischen Alarm durch Metall-auf-Metall-Vibration ausgelöst. Doch die Täter agierten mit der Präzision von Ingenieuren. Sie nutzten die Feiertage, die Zeit, in der die Stadt im Winterschlaf lag und das digitale Rauschen der Neujahrsgrüße die Leitungen verstopfte. Während die Polizei sich nun mit den wütenden Schließfachbesitzern auseinandersetzen muss, die zum Teil erhebliche Mengen an nicht deklariertem Schwarzgeld vermissen, bleibt die Frage nach der Herkunft der Energie und dem Verbleib des Bohrschlamms das einzige reale Fragment in einem Meer aus Lügen.
Avatar, ich habe die Frequenzanalysen der umliegenden Überwachungskameras abgeschlossen.
Es gibt keine Aufzeichnungen von schweren Fahrzeugen in der unmittelbaren Tatnacht. Das bestätigt deine Theorie. Die Vorbereitung war die eigentliche Tat. Die Hardware wurde vermutlich Stück für Stück eingeschleust.
Und der Lärm wurde durch die Umgebung absorbiert oder durch gezielte Gegenfrequenzen neutralisiert. Diese Leute sind keine Amateure. Aber sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben sich darauf verlassen, dass der Schlamm auf der Straße im allgemeinen Winterdreck untergeht. Aber Schlamm aus einer Kernbohrung hat eine spezifische Viskosität und mineralische Zusammensetzung.
Soll ich eine chemische Signatursimulation für den Beton der Roten Bank erstellen, um sie mit den Berichten über die Straßenverschmutzung abzugleichen?
Genau das. Wir suchen nicht nach dem großen Goldraubarzer. Wir suchen nach dem Bit, das nicht ins System passt. Wir suchen nach dem Dreck unter den Fingernägeln der Geister, die durch Glockenkirchens Fundamente gewandert sind.
Kapitel 2: Die Geometrie des Schweigens. Die Absperrbänder der Polizei flatterten im nasskalten Wind von Glockenkirchen. Ein grelles Gelb gegen das triste Grau der Hauptstraße. Während die Spurensicherung im Inneren der Roten Bank mit Pinseln und Adhäsionsfolien arbeitete, konzentrierten sich Arzer und Avatar auf die Physik des Unmöglichen. Der Tresorraum der Bank war eine Festung. Wandstärken aus armiertem Beton, Sensoren, die auf Erschütterung, Wärme und Volumenänderungen reagierten. Dennoch lag dort dieses Loch. Ein perfekter Zylinder, entnommen aus dem massiven Fundament. Es war kein Werk von roher Gewalt, sondern ein Werk von Zeit und Berechnung. Eine Kernbohrung dieser Größe, etwa 80 cm im Durchmesser, ist kein diskreter Vorgang. Es ist eine industrielle Operation. Der Fokus lag auf der Hardware. Eine solche Maschine benötigt eine stabile Verankerung, um die Vibrationen abzufangen. Und vor allem Drehstrom.
Ein handelsüblicher Akkubohrer scheitert an diesem Beton nach wenigen Millimetern. Wer auch immer hier am Werk war, hatte Zugang zu einer Energiequelle, die nicht auf der Stromrechnung der Bank auftauchte.
Ich habe die Leistungsdaten extrahiert, Avatar. Eine Diamantkernbohrmaschine für diesen Durchmesser benötigt konstant zwischen 5 und 8 Kilowatt. Wenn Sie das interne Netz der Bank genutzt hätten, wäre die Lastspitze in den Protokollen des Energieversorgers wie ein Leuchtturm aufgefallen.
Und doch schweigen die Protokolle. Das bedeutet, sie haben das System umgangen. In Glockenkirchen verlaufen viele Versorgungsleitungen in alten Tunneln unter der Stadt, Relikte aus der Zeit des Bergbaus und der frühen Industrialisierung. Wenn man weiß, wo man anzapfen muss, vor dem Zähler, direkt an der Hauptleitung, dann bleibt die Tat energetisch unsichtbar.
Das erklärt den Strom, aber nicht das Wasser. Die Kühlung einer solchen Bohrkrone erfordert einen kontinuierlichen Durchfluss. Ohne Wasser verbrennen die Diamantsegmente innerhalb von Minuten an der Armierung. Wir sprechen von etwa 15 bis 20 Litern pro Minute. Bei einer Bohrung, die mehrere Stunden dauert, entstehen Hektoliter an Abwasser, gemischt mit feinstem Betonstaub.
Der Schlamm, Arzer. Da haben wir es wieder. Dieses graue Gold der Einbrecher. Wenn sie das Wasser nicht professionell abgesaugt und entsorgt haben, muss es irgendwo hingeflossen sein. Die Ladenbesitzerin sah den Schlamm auf der Straße, Wochen bevor der Tresorraum offiziell geöffnet wurde. Das ist kein Zufall. Das ist die Signatur einer Bande, die den Untergrund von Glockenkirchen besser kennt als die Stadtplanung.
Meine Analyse der kriminellen Netzwerke deutet auf eine hochspezialisierte Zelle hin. Es gibt Parallelen zu den Plofferbanden aus den Niederlanden, doch dieser Coup war eleganter. Keine Sprengung, kein Risiko durch Gas. Das hier war Ingenieurskunst. Eine Unit, die sich auf das lautlose Durchdringen von Hochsicherheitszonen spezialisiert hat. Sie verkaufen ihre Dienstleistung vermutlich an die Meistbietenden. In diesem Fall wohl an ein Clan-Netzwerk, das genau wusste, welche Fächer in der Roten Bank mit Werten gefüllt waren, die niemals bei einer Versicherung gemeldet wurden.
Unterkapitel 2.1: Die Logistik der Geister. Die Täter müssen die Ausrüstung über Wochen, vielleicht Monate, in Position gebracht haben. Ein Kernbohrgerät wiegt inklusive Stativ und Vorschubmotor weit über 100 Kilogramm. Es ist kein Gerät, das man unter dem Mantel trägt. Es erfordert Logistik. Vielleicht einen als Handwerkerfahrzeug getarnten Transporter, der regelmäßig an einer unauffälligen Stelle parkte. Die statistische Wahrscheinlichkeit für einen solchen Einbruch in Glockenkirchen war in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die Stadt, gezeichnet von strukturellem Wandel, bietet mit ihrer alten Infrastruktur perfekte Deckung. Während die Öffentlichkeit im Netz über die Bargeldabschaffung diskutiert und den Bürgermeister der Ignoranz bezichtigt, haben die Täter die physikalische Realität ausgenutzt. Wo ein Rohr ist, ist ein Weg. Wo ein Kabel liegt, ist Kraft.
Und wo Schlamm ist, war ein Bohrer.
Asa, kannst du die Grundrisspläne der Kanalisation von Glockenkirchen mit den seismischen Sensordaten der Bank abgleichen? Ich wette, die Vibrationen wurden nicht als Einbruch gewertet, sondern als Bauarbeiten im öffentlichen Raum.
Ein brillanter Ansatz. Ich filtere die Daten nach Frequenzmustern zwischen 50 und 60 Hertz, typisch für Elektromotoren unter Last. Wenn ich das Rauschen der Stadt herausrechne, da, es gibt eine Anomalie im Dezember, 3 Nächte hintereinander, jeweils zwischen 0:02 Uhr und 0:04 Uhr morgens.
3 Nächte. Sie haben sich Zeit gelassen. Sie waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie nicht einmal gehetzt haben. Das ist kein Raubüberfall, Asa. Das ist eine feindliche Übernahme von Eigentum unter Ausnutzung technischer Ignoranz.
Kapitel 3. Das Flüstern des Untergrunds. Der Regen in Glockenkirchen hatte eine unangenehme Eigenschaft. Er wusch die Sünden der Stadt nicht fort, er weichte sie nur auf. Während die Ermittlungsbehörden im Inneren der Roten Bank die leeren Schließfächer katalogisierten, lag die eigentliche Spur bereits seit Wochen im Freien, zertreten von tausenden Pendlern und ignoriert von den Reinigungsfahrzeugen der Stadt. Es war eine graue, zähe Substanz. Für den Laien sah es aus wie gewöhnlicher Straßendreck, aufgewirbelt durch eine defekte Wasserleitung oder eine kleine Baustelle. Doch für ein geschultes Auge war dieser Schlamm ein Fremdkörper. Er war zu hell, zu mineralisch, zu homogen. Es war Bohrschlamm, das unvermeidliche Nebenprodukt einer Diamantkernbohrung, bei der hunderte Liter Wasser den feinen Betonstaub aus dem Bohrloch schwemmen. Die Blumenfrau, deren kleiner Laden nur wenige Meter vom Seiteneingang der Bank entfernt lag, hatte es bemerkt.
Dreckig war's, hatte sie in einem flüchtigen YouTube-Interview zu Protokoll gegeben, das zwischen Katzenvideos und Verschwörungstheorien unterging. Wochenlang dieser Schlamm und keiner von der Stadt hat sich gekümmert. Ich dachte, die Rohre wären alt. Sie ahnte nicht, dass sie Zeugin der logistischen Vorbereitung eines der größten Coups der letzten Jahre geworden war.
Ich habe die optische Signatur des Schlamms aus den Videoframes der Zeugin extrahiert und mit geologischen Datenbanken von Glockenkirchen abgeglichen, Avatar. Die Albedo und die Viskosität entsprechen exakt einem Gemisch aus B35-Beton und Kühlwasser.
B35, der Standard für Tresorräume aus den 70er und 80er Jahren. Das bedeutet, der Schlamm, den sie sah, stammte direkt aus dem Fundament der Roten Bank. Aber Asa, denk logisch. Wenn sie im Keller bohren, warum landet der Dreck auf der Straße?
Das ist die entscheidende Diskrepanz. Eine professionelle Bande würde den Schlamm normalerweise absaugen und in Kanistern abtransportieren. Dass er auf die Straße gelangte, deutet auf einen kontrollierten Abfluss hin. Meine Simulation der Kanalsysteme zeigt, dass in der Nähe der Roten Bank ein alter Revisionsschacht liegt, der seit den Bauarbeiten 2023 nicht mehr korrekt versiegelt wurde.
Sie haben das Abwasser der Bohrung einfach in die Kanalisation geleitet, aber das Volumen war zu groß. Der Schacht ist übergelaufen. Ein technischer Fehler in einer ansonsten perfekten Operation. Während die Internetmeute schreit, dass der Bürgermeister die Bank absichtlich geöffnet hat, um das Bargeld verschwinden zu lassen, zeigt uns dieser Schlamm etwas viel Simpleres. Hier wurde gearbeitet. Hart, körperlich und über einen langen Zeitraum.
Und mit System. Die kriminologische Statistik für diesen Bereich von NRW verzeichnet eine Zunahme von Wanderbaustellen. Kleine Transporter mit gefälschten Firmenlogos, die Absperrhütchen aufstellen und so tun, als würden sie Leitungen prüfen. In Wahrheit decken sie den Zugang zu den Schächten ab. Das ist die Handschrift der Clanstrukturen mit direkter Verbindung zu Logistikexperten aus den Niederlanden.
Unterkapitel 3.1. Die Logistik der Schatten. Die Täter nutzten das Rauschen der Stadt. Glockenkirchen ist ein Ort, an dem Baustellen zum Stadtbild gehören. Ein Trupp Männer in Warnwesten, ein brummender Generator und etwas Schlamm auf dem Asphalt lösen keinen Alarm aus. Sie lösen Gleichgültigkeit aus. Die Ermittler der Polizei halten sich bewusst bedeckt. Sie wissen, dass jedes Detail, das sie preisgeben, im Mahlstrom der sozialen Medien zerfetzt wird. Während die Nutzer in den Kommentarsektionen darüber streiten, ob dies ein Insiderjob der Versicherungen war, suchen die Spezialisten im Untergrund nach der chemischen Signatur des Schlamms. Sie wissen, wer bohrt, der hinterlässt Materie. Und Materie lügt nicht, im Gegensatz zu anonymen Quellen im Netz.
Asa, wir müssen uns auf die Wanderbaustellen konzentrieren. Wenn der Schlamm über Wochen auftauchte, müssen sie ein Depot in der Nähe gehabt haben. Niemand fährt jede Nacht 50 Kilometer mit einer verschlammten Bohrkronenausrüstung über die Grenze.
Ich scanne die Gewerbeimmobilienregister im Umkreis von 2 Kilometern um die Rote Bank. Suche nach Kurzzeitmieten, Barzahlungen oder leerstehenden Werkstätten, die in den Monaten vor Dezember 2025 den Besitzer gewechselt haben.
Such nach Objekten mit hohem Wasser- und Stromanschluss. Und schau dir die Satellitenbilder an. Ich will wissen, ob irgendwo ein weißer Kastenwagen auftaucht, der verdächtig oft die gleiche Route zur Kanalisation genommen hat.
Suche läuft. Avatar. Ich finde eine Anomalie. Eine alte Autowerkstatt, offiziell seit Jahren insolvent, zeigt in den Smart-Meter-Daten des Energieversorgers im November und Dezember einen Stromverbrauch, der für ein leerstehendes Gebäude unmöglich ist. Fast so, als würde dort eine industrielle Last anliegen.
Das ist unser Bit im Heuhaufen der Beiz. Das ist der Ort, an dem der Bohrer schlafen gelegt wurde.
Kapitel 4. Grenzgänger. Die Werkstatt lag versteckt in einem Hinterhof im Industriegebiet von Glockenkirchen, eingeklemmt zwischen einer maroden Schrotthalde und einer Lagerhalle für Textilreste. Auf dem verblichenen Schild stand noch Kfz Service M, doch die Fenster waren von innen mit dunkler Folie beklebt. In der Welt der Beiz war dieses Objekt eine Leerstelle, ein Deadspot. Doch in der physischen Welt war es der Dreh- und Angelpunkt einer grenzüberschreitenden Operation. Hier, geschützt vor neugierigen Blicken, wurde die Hardware für den Bruch der Roten Bank vorbereitet. Die Ermittlungen führten in eine Richtung, die in Sicherheitskreisen seit Jahren mit Besorgnis beobachtet wurde. Die Achse zwischen den niederländischen Grenzstädten und dem Ruhrgebiet. Es war eine Symbiose des Verbrechens. Während die Expertise für Hochgeschwindigkeitsüberfälle und technische Präzision oft aus dem Westen kam, lieferten die lokalen Clanstrukturen in Glockenkirchen die Infrastruktur, die Ortskenntnis und das notwendige Schweigen der Nachbarschaft. Der weiße Kastenwagen, den ASA in den digitalen Archiven der Verkehrsüberwachung aufgespürt hatte, war das Bindeglied. Er trug Kennzeichen aus dem Nachbarland, die jedoch als gestohlen gemeldet waren. Er war mehr als ein Fahrzeug. Er war eine mobile Einsatzzentrale.
Die Korrelationen verdichten sich, Avatar. Ich habe die GPS-Datenfragmente eines gehackten Routers in der Nähe der Werkstatt analysiert. In den Nächten, in denen die Bohrung stattfand, gab es verschlüsselte Kommunikation mit einem Server in Utrecht. Die Latenzzeiten deuten auf eine Echtzeitüberwachung der Sensoren hin.
Utrecht? Das passt ins Bild. Dort sitzen die Spezialisten für Heavy Entry. Aber sie brauchen lokale Partner. Ein Clan in Glockenkirchen stellt die Werkstatt, schmiert vielleicht jemanden bei den Stadtwerken für die Pläne der Kanalisation und sorgt dafür, dass die Blumenfrau und andere Zeugen ihre Beobachtungen für sich behalten oder als belanglos abtun.
Es ist eine Arbeitsteilung. Der Clan profitiert vom Know-how der Grenzgänger und die Grenzgänger nutzen das soziale Schutzschild des Clans. Doch das Rauschen im Netz erzählt eine andere Geschichte. Die User auf YouTube sind überzeugt, dass dies eine Undercover-Aktion der Behörden war, um Schwarzgeldbesitzer in die Falle zu locken. Sie behaupten, die Polizei ließe die Täter gewähren, um später die Konten der Opfer zu prüfen.
Ein genialer Nebel aus Desinformation. Vielleicht wird dieser Rausch sogar bewusst befeuert. Wenn jeder glaubt, es sei eine staatliche Verschwörung zur Bargeldabschaffung, sucht niemand nach den tatsächlichen Tätern in der Werkstatt nebenan. Aber wir wissen es besser. Das Schwarzgeld in den Schließfächern ist der perfekte Köder. Die Käter wussten, dass viele Opfer keine Anzeige erstatten würden, aus Angst vor dem Finanzamt. Ein Raub ohne Kläger ist für Kriminelle wie ein Freifahrtschein.
Das ist das Bit, das wir gesucht haben. Die Täter haben nicht nur den Beton der Bank durchbrochen, sondern auch das soziale Vergüge der Stadt ausgenutzt. Die Nähe zur Grenze ist ihr Fluchtweg, das Schwarzgeld ihr Schweigegeld und das Internet ihr Deckmantel. Unterkapitel 4.1. Die Clanlogistik und das Schweigen. In den Akten der Polizei NRW tauchen immer wieder Namen auf, die in Glockenkirchen Gewicht haben. Es sind keine Namen, die in den Medien laut ausgesprochen werden. Diese Strukturen agieren wie ein Schattenkabinett. Die Werkstatt im Hinterhof wurde vermutlich bar bezahlt, der Mietvertrag auf einen Strohmann ausgestellt, der offiziell gar nicht existiert. Die technische Analyse der Bohrung in Kapitel 2 zeigte bereits, das war kein Zufallstreffer. Wer die Rote Bank so präzise anbohrt, hat Insider-Informationen über die Statik. Die Verbindung zwischen den technischen Experten aus den Niederlanden und den lokalen Machthabern in Glockenkirchen ist der Schlüssel.
Während die Öffentlichkeit über die Ignoranz des Bürgermeisters spottet, arbeiten die Ermittler im Stillen an der Aufschlüsselung der Geldströme, die über Kryptowährungen bereits über die Grenze geflossen sind, lange bevor der erste Schließfachbesitzer den Verlust bemerkte.
Asa, wie sieht es mit der chemischen Signatur aus der Werkstatt aus? Konntest du Rückstände des Bohrschlamms sichern?
Ich habe Zugriff auf die Analyseberichte der Spurensicherung erhalten, die diskret unter Sonderabfallermittlung geführt werden. In den Abflussrohren der Werkstatt wurden hohe Konzentrationen von B35-Betonstaub und Spuren von synthetischen Kühlmitteln gefunden. Es ist ein Match, Avatar. Die Werkstatt war der Ort, an dem die Ausrüstung gereinigt wurde.
Dann haben wir sie. Zumindest den Ort. Aber die Vögel sind längst ausgeflogen. Die Beute ist über die Grenze. Und was bleibt, ist der Zorn der Bürger und ein Berg aus digitalen Theorien. Doch wir haben das Bit gefunden. Die Tat war nur möglich, weil die Täter das System der legalen Ignoranz perfekt beherrschten.
Kapitel 5: Die Spur des Schwarzgeldes. Der Winternebel hing zäh über den Straßen von Glockenkirchen. In den Amtsstuben der Polizei und den Redaktionsräumen der lokalen Medien war es seltsam still geworden. Der erste Rausch der Schlagzeilen war verflogen, ersetzt durch ein vorsichtiges Taktieren. Die Ermittler hatten sich fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein strategisches Schweigen, das im krassen Gegensatz zum ohrenbetäubenden Lärm im Internet stand. Auf den Bildschirmen der Nation flackerten weiterhin die Theorien. War es eine Undercover-Aktion? Fragten selbsternannte Experten in Livestreams. Die Logik dahinter war so bestechend wie düster. In den Schließfächern der Roten Bank lagerte weit mehr als nur Familienschmuck. Es war ein offenes Geheimnis, dass ein erheblicher Teil der Beute aus Schwarzgeld bestand. Vermögen, das an keinem Finanzamt vorbeigeführt worden war.
Ein Diebstahl dieser Werte stellt die Opfer vor ein Paradoxon. Wer den Verlust meldet, macht sich selbst angreifbar. In diesem Vakuum aus Angst und Gier bewegten sich die Täter wie Geister. Doch Asa und Avatar hatten das Bit gefunden, das im Rauschen der Bytes verborgen lag. Es war nicht die Frage, wer den Bohrer hielt, sondern wer vom Schweigen profitierte.
Die Datenmuster sind nun eindeutig, Avatar. Von den 400 aufgebrochenen Schließfächern wurden bisher nur für knapp 15% detaillierte Schadensmeldungen eingereicht. Die Diskrepanz zwischen dem physischen Volumen der Entnahme und den offiziellen Protokollen ist statistisch gesehen eine Anomalie der Sonderklasse.
Das ist die Säuberung durch Kriminalität, Arzer. Die Täter haben nicht nur Gold gestohlen, sie haben ein System der Erpressung durch Unterlassung geschaffen. Die Polizei hält sich zurück, weil sie genau weiß, jeder, der jetzt zu laut schreit, liefert einen Hinweis auf illegale Vermögenswerte. Es ist eine Undercover-Aktion par excellence, ob sie nun staatlich initiiert wurde oder ob die Ermittler einfach nur die Ernte einfahren, die andere gesät haben.
Und das Rauschen im Netz, die Theorien über die Bargeldabschaffung oder die Involvierung des Bürgermeisters, fungiert als perfekte kognitive Dissonanz. Während die Menschen über das große Ganze streiten, verschwindet die konkrete Spur der Clanstrukturen und ihrer niederländischen Techniker im Nebel der Desinformation.
Wir haben das Rauschen als Deckmantel aufgezeigt. Der Schlamm auf der Straße, die Werkstatt im Hinterhof, die präzise Frequenz der Bohrung, all das sind die harten Fakten. Aber die Wahrheit über die Hintermänner wird vermutlich nie zu 100% plausibel veröffentlicht werden. Aus Gründen der Sicherheit, wie es dann heißen wird. In Wahrheit ist es eine Pattsituation zwischen organisierter Kriminalität und einem System, das seine eigenen Lücken nicht offenlegen darf.
Das fehlende Bit des unsichtbaren Geschehens war nicht der Täter selbst, sondern die bewusste Blindheit des Systems gegenüber dem, was in den Kellern der Roten Bank wirklich lagerte. Wir haben das Rätsel gelöst, indem wir das Rauschen nicht als Hindernis, sondern als Teil der Tat begriffen haben.
Unterkapitel 5.1. Das Archiv der Schatten. Glockenkirchen würde sich erholen, zumindest oberflächlich. Die Rote Bank würde ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärken. Der Schlamm würde vom nächsten Frühlingsregen endgültig weggespült werden. Doch in den digitalen Archiven von Asa und Avatar bleibt die Akte geöffnet. Die Geschichte des Banküberfalls vom Dezember 2025 und Januar 2026 ist mehr als ein Thriller. Es ist eine Lektion über die Macht der Informationen im 21. Jahrhundert. Wer die Bytes kontrolliert, die YouTube-Videos, die Foreneinträge, die öffentlichen Zweifel, der kann die Bits der physischen Realität ungestraft verschwinden lassen. Am Ende bleibt nur ein kreisrundes Loch im Beton
und die Gewissheit, dass die größten Verbrechen oft dort geschehen, wo das Licht der Öffentlichkeit am hellsten blendet.
Schließ die Akte auf dem holographischen Screen. Ein sauberer Schnitt, Asa. In jeder Hinsicht.
In der Tat, Avatar. Die Bytes bleiben flüchtig, aber die Logik der Detektion ist unbestechlich. Wir haben das Bit gefunden. Das Rauschen kann nun wieder den anderen gehören. Krimi-Kurzgeschichte. Ende. Rechtlicher Hinweis. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit. Es handelt sich lediglich um ein künstlerisches Experiment eines Audiohörspiels. Autor: Asa. Die KI von Avatar.